Ihr hört Kolumbus. Und die Erde hat Fieber, ich habe es gerade schon gesagt. Seit der Industrialisierung hat sich die Erde um 0,9 Grad Celsius schon erwärmt. Und daran ist der Mensch schuld. Das hat der Weltklimarat der Vereinten Nationen vor ein paar Wochen in seinem neuen Sachstandsbericht ganz unmissverständlich klargemacht. Wir gefährden unsere eigenen Lebensgrundlagen und müssen die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen, ganz grundlegend ändern. Aber geht das denn in den aktuellen Strukturen des kapitalistischen Wirtschaftens? Denn das braucht ja eben grundlegend Wachstum, um die Zinsen zu finanzieren, die man für Zukunftsinvestitionen jetzt schon aufgenommen hat. Das geht nicht, das sagt eine Schule von Ökonomen. Die globale Wirtschaft, die müsse sich völlig ändern, wenn nachfolgende Generationen noch etwas von unserem Planeten haben sollen. Diese Theoretiker nennen sich Postwachstumsökonomen. Und Sebastian Stachorra stellt sie uns vor.
Wir beuten den Planeten aus, verbrauchen all seine Ressourcen. Dabei werden wir ständig daran erinnert, dass wir damit unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Wir Menschen sollen nachhaltig mit der Erde umgehen. Und das probieren die meisten von uns ja auch im Alltag, oder? Der Postwachstumsökonomie reicht das aber nicht. Unsere Wirtschaft müsste anders aufgebaut sein, fordert sie. Professor Dr. Nico Pech schreibt in seinen Grundzügen einer Postwachstumsökonomie:
Die Möglichkeit, in Geld und über Märkte transferierte Wertschöpfung systematisch von ökologischen Schäden zu entkoppeln, entbehrt jeder theoretischen und empirischen Grundlage.
Dazu komme, dass wir ab einem bestimmten Einkommen nicht glücklicher würden. Auch sei nicht bewiesen, dass wirtschaftliches Wachstum soziale Probleme wie Hunger oder Armut beseitige. Auch das Gegenteil sei möglich. Hinzu kommt, dass der Ressourcenverbrauch durch die industrielle Entwicklung von Ländern wie China oder Indien weiter steige und es auf absehbare Zeit zu Engpässen kommen werde. Professor Dr. Thomas Apolte vom Lehrstuhl für ökonomische Politikanalyse in Münster ist kein Postwachstumsökonom. Trotzdem schätzt er die Ausgangslage ähnlich ein.
Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Das ist eine der beliebten Thesen dabei. Und das ist natürlich richtig. Richtig ist auch, dass wir nicht beliebig viele Ressourcen zur Verfügung haben. Und richtig ist, dass wir die Umwelt nicht über Gebühr belasten sollten. Also so, dass alles nachhaltig ist. Nachhaltigkeit ist möglicherweise das Stichwort bei der ganzen Sache.
Pech glaubt, dass wir unseren Lebensstil, unsere Versorgung und die Produktionsweise von Gütern grundlegend ändern müssen. Dazu gehört, dass die Menschen weniger konsumieren. Darauf ausgerichtet, was ihnen wirklich Nutzen stiftet. Statt auf globale Versorgungsketten sollten wir uns dabei lieber auf lokale Produktion verlassen. Beispielsweise selbst Obst und Gemüse anbauen. Im Gegenzug könnte man dann noch die Arbeitszeit verringern. Pech schlägt auch vor, den Begriff von Nachhaltigkeit zu konkretisieren. Zum Beispiel, indem jedem Menschen ein solches CO2-Kontingent zugeteilt würde, dass der gesamte Ausstoß die Umwelt nicht überfordert. Handelbare CO2-Zertifikate findet auch Professor Apolte gut. Er setzt allerdings nicht bei den Konsumierenden, sondern bei den Produzierenden an. Die Lösungsvorschläge Pechs kritisiert er.
Das ist meine Kritik an der Postwachstumsökonomik, dass man nämlich ein ganz bestimmtes Weltbild damit verknüpft. Dass es einem nicht gefällt, wenn jemand um die Welt reist, seiner Karriere nachgeht, viel arbeitet, vielleicht große Autos fährt und ähnliches mehr. Das gefällt einem nicht, aber das muss einem auch nicht gefallen, denn niemand wird dazu gezwungen, so zu leben. Es geht aber auch nicht darum, jemandem das zu verbieten, mit einem SUV durch die Welt zu fahren. Es geht vielmehr darum, demjenigen, der das tut und der die Umwelt damit belastet, entsprechend dafür zur Verantwortung zu ziehen.
Das würde konkret bedeuten, die Fahrt mit dem SUV eben teurer zu machen. So teuer, dass die entstehenden Umweltkosten kompensiert werden könnten. Bei beiden Ansätzen bleibt ein Problem. Wer könnte sie umsetzen? Es gibt keine Weltregierung, die wirksame Regeln für nachhaltiges Wirtschaften setzen könnte. Und was kann die deutsche Regierung tun? Im Fall der Klimaveränderungen weist Professor Apolte auf ein weiteres Problem hin.
Wir werden uns überlegen müssen, bei jedem Euro, bei jedem Dollar, den wir in Klimaschutz investieren, zu welchem Zweck, also zur Reduktion der Klimabelastung oder auch darauf, dass wir uns darauf einstellen, dass es diese Klimaveränderung geben wird. Und Letzteres werden wir jetzt schon tun. Für viele klingt das zynisch, dass man das tut, aber ich würde sagen, es ist zynisch, wenn man das nicht tut.
Damit ist nicht gemeint, dass wir als erstes die Deiche der Nordsee höher bauen, sondern dass den betroffenen Ländern Geld zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie sich auf die kommenden Belastungen einstellen können. Denn auch das gehört zur Wahrheit unseres Wirtschaftswachstums dazu. Die Folgen für unseren Wohlstand tragen andere.
Unter anderem um den Preis des Klimawandels und die Entschädigung an Länder, die daran nicht schuld sind, also am Klimawandel, aber trotzdem an der globalen Erwärmung leiden, geht das ja auch bei den Klimaverhandlungen in Lima. Und die Frage, wie wir unsere Gesellschaft aber so gestalten können, dass andere nicht darunter leiden, das wäre ja auch schön, stellt sich natürlich weiterhin und trotzdem. Dabei gibt es keine Einigkeit in der Frage, was denn nachhaltiges Wachstum jetzt eigentlich ist. Auch der Deutsche Bundestag hat sich mit dem Thema beschäftigt. 2011 wurde die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität ins Leben gerufen. Und darum geht es gleich.
Radio Q.
Serge Tankian, Money, the causes of my servitude. Singt er da? Das würden sicherlich bei Weitem nicht alle Politiker und nicht alle Wissenschaftler unterschreiben. Die wenigsten wahrscheinlich. Aber was viele sagen, würden unser Wirtschaften, unsere Art des Wirtschaftens, das muss nachhaltiger werden. Das ist klar. Darin stimmen auch viele NGOs natürlich mit überein. Und wir haben gerade schon gehört, dass die Ökonomen selbst sich aber nicht so einig sind, wie das dann jetzt aussehen könnte, wie man das gestalten könnte. Und dafür die Vorschläge von verschiedenen Wissenschaftlern in Gesetze zu gießen, sind ja die Politiker zuständig. Sie täglich umzusetzen, das kommt aber auf uns alle zu. Und die Verbindung von diesen beiden Sachen, die hat Sebastian Stachorra behandelt und nachgehört bei verschiedenen Akteuren auf diesem Gebiet, wie das denn klappen könnte.
Unser Wirtschaften soll sich also ändern. Nur, wer entscheidet darüber? Wer setzt den Wandel in Gang? Und wer führt ihn tatsächlich aus? Klar ist, dass letztlich unsere Alltagsentscheidungen den Ausschlag geben werden. Dr. Valerie Wilms ist bei den Grünen und Mitglied des Bundestags. Sie sagt, dass schon unsere Art des Einkaufens entscheiden kann.
Da mal gucken, wo Sie tatsächlich noch solche unverpackten Waren auch bekommen, diese Bereiche stärken. Das bedeutet, an die Fleischtheke zu gehen oder an die Wursttheke zu gehen und sich dort die lose Wurst holen und nicht ein paar Meter weitergehen und das aus dem Kühlregal ziehen in abgepackter Form. So ganz simple Geschichten, wenn Sie in Ihren Lebensmittelmarkt gehen.
Das allein wird die Welt nicht retten. Aber es würde schon dabei helfen, dass weniger Verpackungen, also Kunststoffe, hergestellt werden. Frau Dr. Wilms war Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die der Bundestag 2011 eingesetzt hat. 2 Jahre lang haben sich Politikerinnen und Politiker aller Parteien damit auseinandergesetzt, wie Deutschland nachhaltig wirtschaften kann und dabei die Lebensqualität der Menschen nicht sinkt. Daniela Kolbe ist Mitglied der SPD-Fraktion und war Vorsitzende dieser Kommission. Sie fasst den 800-seitigen Abschlussbericht so zusammen.
Unser Ergebnis war, dass Effizienz sehr wichtig ist, aber alleine jedenfalls nicht ausreichen wird, sondern wir brauchen eine Mischung aus Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Also wir müssen an bestimmten Stellen weniger verbrauchen, wir müssen anders wirtschaften und wir müssen effizienter wirtschaften. Nur so kann das funktionieren.
Die Abgeordneten seien nach der Arbeit in der Kommission nachdenklicher nach Hause gegangen.
Das Problem Bewusstsein ist schon massiv bei uns gestiegen und ich denke, dass wir doch recht deutlich zumindest erfasst haben, wie groß die Herausforderung ist. Also Business as usual ist eigentlich das Schlechteste, was wir machen können.
Es scheint sich also etwas zu tun. In den Köpfen von uns Konsumierenden und auch in der Politik. Wie passt das damit zusammen, dass im politischen Alltag aber eben doch Business as usual betrieben wird? Jüngstes Beispiel: Kohlekraftwerke. Deutschlands CO2-Ausstoß steigt wieder. Ein Grund: Zur Stromerzeugung werden wieder vermehrt die schmutzigen Kohlekraftwerke genutzt. Also bleibt eben doch alles beim Alten? So einfach ist die Erklärung dann doch nicht. Immerhin ist es die Energiewende, die Kohlekraftwerke unterm Strich rentabler macht als die saubereren Gaskraftwerke. Frau Dr. Wilms erklärt das so.
Je erfolgreicher die erneuerbaren Energien werden, desto geringer wird der Preis für Strom am klassischen Energiemarkt, da werden die nämlich überall reingeschoben, desto höher wird aber die Differenz zwischen dem, was wir dort bei dem festen Fördersystem für die erneuerbaren Energien zahlen müssen und dem, was ich an Marktpreis generieren kann.
Kohlekraftwerke kann man nicht leicht an- und abschalten und sie gehen kaputt, wenn man das zu häufig tut. Also laufen sie weiter vor sich hin. Strom aus Gaskraftwerken wird nur noch selten gebraucht. Sie zu bauen und in Betrieb zu halten, lohnt sich oft nicht. Die Ökonomen streiten also darüber, an welchen Stellen wirtschaftspolitische Maßnahmen ansetzen könnten. Bei den Konsumierenden oder den Produzierenden. Es gibt aber keine politische Ebene, auf der diese Maßnahmen beschlossen werden könnten. In Deutschland führt unsere Energiewende kurzfristig sogar dazu, dass wir mehr schädliches CO2 produzieren. Aber immerhin scheint man sich in der deutschen Politik einig, dass wir weniger und anders konsumieren müssen. Wählt also den Ansatz an den Konsumierenden. Oder doch nicht? Dr. Georg Nüßlein ist für die CDU im Bundestag. Auch er war Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Aber er hat eine andere Meinung.
Umweltschutz, Schutz von Ressourcen geht nicht mit Verzicht, es geht mit Technologie und Innovation. Und ich glaube, wenn wir was tun wollen, dann müssen wir im Bereich Energietechnik, aber auch bei vielen anderen Technologien uns überlegen, wie kann man das so machen, dass wir das Wachstum entkoppeln vom Ressourcenverbrauch.
Damit widerspricht er also einer der Grundannahmen der Postwachstumsökonomie, die behauptet, dass eben diese Entkoppelung unmöglich sei. Das Rezept für nachhaltiges Wirtschaften ist kompliziert und es sind verdammt viele Köche am Werk. Auch die produzierende Wirtschaft geht dem Thema nach. Bei Coca-Cola gibt es eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Uwe Kleinert ist Leiter der Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit von Coca-Cola Deutschland. Er betont, dass Unternehmen von sich aus ein Interesse daran haben, nachhaltig zu wirtschaften. Unternehmen bestehen aus Menschen und nur in einem gesunden Umfeld können Unternehmen bestehen. Auch der Unternehmenserfolg von Aktiengesellschaften hinge unter anderem davon ab, dass sie nachhaltig wirtschafteten. In globalen Unternehmen sieht Kleinert eine Chance, denn dort lerne man weltweit voneinander. Globale Unternehmen könnten sich außerdem selbst Standards setzen, auch wenn es noch keine staatlichen Vorgaben gibt.
Wir machen das beispielsweise im Bereich Wasser, Abwasser. Sämtliche Betriebe überall auf der Welt von uns müssen Abwasser so gereinigt in die Umwelt zurückgeben, dass Fische darin leben können. Egal, ob Nachbarunternehmen oder auch Privathaushalte das auch machen.
Trotz allem, kurzfristig ist für jedes Unternehmen der Gewinn entscheidend. Nachhaltigkeit ist langfristig zwar ein hehres Ziel, aber ohne politisch verbindlichen Rahmen bleiben solche Maßnahmen von Unternehmen eben freiwillig und können jederzeit ausgesetzt werden. Das Thema Klima und Umwelt ist aber zu wichtig, als dass wir es der Willkür einiger weniger überlassen sollten. Trotzdem, jeder bleibt ein Stück weit selbst mitverantwortlich dafür, das Konzept Nachhaltigkeit mit Inhalt zu füllen. Das ist wie bei einem Stau auf der Autobahn. Ob man selbst nur noch die Straße benutzt oder nicht, scheint für die Gesamtsituation vernachlässigbar. Aber wenn alle auf die gleiche Autobahn auffahren, geht nichts mehr. So ähnlich ist das auch hier. Das eigene Handeln bleibt relevant, auch wenn man alleine die Welt nicht ändern kann.
Radio Q-Reporter Sebastian Stachorra war das über nachhaltiges Wirtschaften. Ja, es läuft wohl darauf hinaus, dass das nur geht, wenn wirklich jeder was dazu beiträgt. Die Politik, indem sie einen vernünftigen Rahmen setzt, die Produzenten, indem sie sich an Vorgaben beispielsweise zum Umweltschutz halten, die natürlich die Politik aber auch erstmal treffen muss, und nicht zuletzt die Menschen im Alltag durch ihre Kaufentscheidungen. Das sind wir. Wir beeinflussen natürlich das, was alles produziert wird. Deswegen gebe ich euch jetzt mal einen Rat mit. Behaltet immer im Auge, Money can't buy me love. Can't buy me love.